Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Calcio Siamo Noi. Der Serie A Talk. Auf meinsportpodcast.de.
Buonasera, liebe Tifosi, ist wieder Calcio Siamo Noi, der Serie A Talk auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Sascha Baharia und ich begrüße heute den Werten, Herr Leifeld.
Hi.
Hallo Paul, du springst heute wieder mal für unseren, ja, wie soll ich sagen, erkrankten Serie A-Experten René Steinhuber ein, den es hart erwischt hat nach diesem Wochenende. Hältst du wieder als treuer Admin die Stange für ihn?
Ja, mache ich.
Genau, und unsere Hörer kennen dich ja schon, warst ja schon einige Male dabei, hast schon mit deinem fundierten Wissen hier geglänzt und bist daher auch voll akzeptiert. Und ich freue mich heute wieder mit dir eine schöne Folge aufzunehmen. Ich hoffe, dir geht's genauso.
Ja, ich meine, gut, es hätten schönere Ergebnisse am Wochenende sein können, aber wir machen das Beste draus.
Du weißt, es ist lange große Tradition bei uns, dass wir dich immer nur einladen, wenn Neapel auf den Sack kriegt, ne?
Ja, das stimmt.
Ja. Genauso geht's heute weiter. Aber man muss sagen, wir treffen uns heute auf Augenhöhe. Milan hat auch verloren und deswegen bluten wir beide heute und von daher würde ich sagen, ja, fangen wir direkt an mit den schmerzvollen Dingen und ich denke auch, dass das wahrscheinlich sehr dazu beigetragen hat, dass René einfach das körperlich und psychisch nicht verkraftet hat, dass Milan jetzt zum zweiten Mal in Folge gepatzt hat. Das war zu viel für seinen Körper. Und letzte Woche, liebe Tifosi, war es für mich zu viel, da habe ich flach gelegen mit einer Grippe. Ich habe dieses Unterschied von Milan nicht vertragen. Mein Immunsystem hat sich dann runtergefahren und ich bin krank geworden. Aber ich bin wieder da und jetzt mit dem Paul werden wir für euch dann eine schöne kleine Spieltagsanalyse machen, wo wir uns dem Rennen um den Scudetto widmen, aber auch dem Kampf um die internationalen Plätze und vor allem dem bitter harten Abstiegskampf. Dem Ganzen wollen wir heute nachgehen, lieber Paul. Ja, ja, wie gesagt, ich würde sagen, wir fangen an. Erstmal mit Neapel, damit du deine Wunden lecken kannst.
Ne? Ja.
Ihr musstet nämlich zu Hause im Stadio Diego Maradona gegen die Fiorentina ran, die ja wirklich eine äußerst unangenehme Mannschaft ist. Mhm. Das Spiel ging mit 2-3 verloren. Niki Gonzalez brachte die Gastgeber in der 29. Minute in Führung. Dann war es Dries Mertens, der ausgleichen konnte und da hatte man nochmal das Gefühl, okay, das Spiel kippt. Dann kam aber der eingewechselte Jonathan Ikoné in der 66. Minute und hat das Ding dann mit einem schönen Flachschuss ins Eck wieder zum 2-1 legalisiert und ja, dann war es Arthur Cabral, der wirklich mit einem schönen Treffer, wo ich mir wirklich die Augen reiben musste, ja, wie schnell der Kerl ist mit Ball, war wirklich schon stark gemacht von ihm. In der 72. Minute macht dann das 3-1, dann Victor Osimhen in der 84. nochmal zum 3-2. Also es war für den objektiven Betrachter wahrscheinlich ein schönes Spiel, aber für dich war es wahrscheinlich nicht so geil gewesen. Vor allem muss man euch ja auch ankreiden, dass ihr es zu Hause einfach auch nicht geschissen bekommt. Ne? Ihr seid auswärts stärker als zu Hause.
Genau, also in der Auswärtstabelle habe ich dann nach dem Spiel auch direkt mal drauf geguckt. Mhm. Auswärtstabelle auf Platz 1 und zu Hause nur auf Platz 7.
Ja, krass.
Und da hat man auch schon 5 Niederlagen bekommen. Also ich meine, da sind dann, glaube ich, auch so Dinger dabei wie gegen Empoli und Spezia, die einfach irre unglücklich sind. Mhm. Aber trotzdem ist das dann schon zu wenig, wenn man um den Scudetto mitspielen will.
Was denkst du, woran liegt das, dass ihr zu Hause nichts hinbekommt? Ist diese Mannschaft zu nervös vor eigenem Publikum oder sind die Neapel-Fans irgendwie so krass drauf, dass sie direkt bei den kleinsten negativen Aktionen anfangen, die eigene Mannschaft auszupfeifen oder was ist das? Das kannst du ja auch nicht erklären.
Also zum Teil sind das halt so, wie gesagt, zwei Spiele sind so Freak-Spiele, wie gesagt, aber sonst, ich glaube nicht, dass das Publikum so fordernd ist. Was natürlich dann schon mitschwingt, ist so ein gewisser Druck, jetzt wo man so lange so weit oben stand. Aber ich weiß es nicht, ob man dann auswärts einfach besser klarkommt, dass man ein bisschen abwartender spielt, ob es das vielleicht ist. Habe ich mich schon dann gefragt, ob man nicht mehr so dominant sein will, sein kann.
Ja. Kann natürlich sein, ja.
Ich meine, gut, die Heimspiele, das sind auch dann, beziehungsweise die Auswärtsspiele. Vincenzo Italiano fühlt sich anscheinend pudelwohl in Neapel und im Stadion, weil der hat alle Spiele in Neapel hat er gewonnen. Mit Spezia letzte Saison und dieses Jahr dann in der Coppa und am Wochenende.
Ja, der Italiano, der hat eine Spielweise, die gefällt den Top-Teams einfach nicht. Also Milan hat ja auch immer Riesenprobleme, wenn es gegen Italiano geht. Der hat da, ich weiß auch nicht, also der kommt gut gegen Mannschaften, klar, die selber Fußball spielen wollen, ne?
Ja. Man muss aber auch bei dem Spiel auch sagen, Neapel hatte einfach Chancen zum Sieg. In den ersten 15 Minuten mit mehr Glück, beziehungsweise mit der Effizienz, mit der man in Bergamo bei Atalanta aufgetreten ist, hätte es da auch schon vielleicht 2-0 stehen können. Also da war Osimhen am zweiten Pfosten einmal frei und hat einen Kopfball nicht mal aufs Tor gebracht. Fabian legt im Strafraum lieber quer, anstatt zu schießen. So solche Dinger kann man dann auch mal machen. Und in der zweiten Halbzeit setzt sich das dann fort mit einem Kopfball, den Dries Mertens nicht aufs Tor gebracht hat.
Ja.
Und eine Situation, in der Lozano den Ball irgendwie zu Mertens bekommen muss in einem Konter oder in einer Umschaltbewegung. Und dann läuft Dries Mertens 1-1 gegen den Torhüter. Also da war auch dann Pech, Unvermögen, sowas mit dabei. Also es war, man hätte auch mehr als nichts holen können. Man hätte da auch mit einem Punkt oder vielleicht sogar mit 3 Punkten rausgehen können.
Ja.
Aber da war man dann hinten einfach nicht gut genug für.
Okay. Ja, also ich muss ja sagen, so wenn man sich jetzt die letzten 4 Spiele anschaut, wart ihr ja eigentlich auf einem guten Weg wieder, ne? Nach der 1-0-Niederlage gegen Milan habt ihr euch schnell wieder gefangen. Ihr habt gegen Hellas 2-1 gewonnen auswärts, was du auch erstmal schaffen musst, weil die nur eine unangenehme Mannschaft sind. Ihr habt zu Hause Udine geschlagen, die auch sehr, sehr unangenehm sind. Das haben auch andere Spitzenclubs schon erfahren. Und dann schlagt ihr auswärts Atalanta mit 3-1. Also man dachte jetzt eigentlich, okay, dieses Neapel ist on fire und die lassen sich das jetzt auch nicht nehmen und dann jetzt wieder, ich würde nicht sagen der Einbruch, aber schon ein entscheidender Patzer. Also deiner Meinung nach lag es dann wirklich an der Chancenverwertung und Unvermögen und die Tore, die ihr in der Abwehr bekommen habt, was für euch ja jetzt eigentlich auch untypisch ist, dass ihr drei Gegentore auf einmal bekommt. Was war da der Grund für?
Also ich würde fast unter jedes Tor schreiben, dass da in irgendeiner Art und Weise ein individueller Fehler oder sowas in die Richtung dann fast war. Dass zum Beispiel beim ersten Gegentor Rachmani klärt nicht weit genug und der Ball kommt dann zu Gonzalez und der schweißt den dann einfach rein. Also das ist dann auch so ein bisschen Pech mit drin, würde ich sagen. Kein Spielglück, aber dann auch nicht sorgfältig genug hinten in der Abwehr. Beim zweiten Tor würde ich da an zwei Stellen ansetzen. Einmal Mario Rui, der das 1-1 gegen Gonzalez verliert, wodurch dann die ganze Viererkette nach links rückt und am anderen Ende dann quasi Ikone frei wird und mit der Verlagerung kommt der Ball dann schließlich auch dorthin. Und dann macht Zanoli, deckt das Tor nicht gut ab mit seinem Körper einfach. Der bietet ihm wirklich da die lange Ecke an, was dann, ne, der hat gegen Atalanta hat der super gespielt und jetzt nicht, das muss man dann vielleicht auch aushalten. Und beim 22-Jährigen, der jetzt 7 Serie A-Spiele hat und
ist noch
das zweite Mal grün in der Startelf spielt,
genau. Ist halt noch grün hinter den Ohren, da kann man auch nicht erwarten, dass der jetzt jede Woche abliefert, ne?
Genau, das kommt dann einfach mit, wenn man den, ja, und das dritte Tor ist einfach die totale Klasse von Cabral. Wie du am Anfang schon gesagt hast, der zeigt, warum der in Basel, in der Schweiz alles wirklich am laufenden Fließband getroffen hat.
Ja.
Ein super Abschluss ins lange Eck. Gut, davor sieht Lobotka vielleicht ein bisschen unglücklich aus, aber pfuff, das will ich ihm jetzt nicht unbedingt ankreiden, finde ich. Da ist, würde ich eher Kaprall ins Licht stellen einfach und seine Klasse.
Das war krank. Das war krank. Der hat selber gesagt, er weiß gar nicht, wie er es gemacht hat genau, aber Hauptsache er hat getroffen. Also hat sich noch demütig gegeben, so nach dem Tor war schon eine Weltklasse-Aktion von ihm. Ich bin auch sehr gespannt, wie der sich jetzt entwickelt in den nächsten Monaten bei Florenz. Sehr, sehr spannend, der Spieler. Ne?
Ja.
Genau.
Generell Florenz wird sicherlich auch über die Saison hinaus spannend werden, wie die sich entwickeln.
Ja, absolut. Die haben da wirklich ein tolles Konstrukt mit Trainer Italiano. Das wird sehr, sehr spannend. Aber auch euer Restprogramm ist ziemlich spannend. Ne? Ihr müsst als nächstes gegen die Roma ran.
Mhm.
Ja, die Roma tatsächlich, wie ich gelesen habe, das beste Team. Was war es? Einen Moment, ich sag's dir.
Seit 11 spielt ungeschlagen, einziger Verein in der Serie A.
Genau. Ja. Die haben die meisten Punkte in den letzten 10 Spielen hat die Roma geholt mit 22 Punkten. Auf Platz 2 war Juve mit 21 Punkten, Platz 3 Lazio mit euch und Milan. Ja. So, also Inter tatsächlich nur auf Platz, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mit 16 Punkten. Ja.
Ja.
Also von daher, die Roma wird auch nochmal ein richtiger Prüfstein für euch jetzt am nächsten Spieltag, ne?
Genau, und danach auch Empoli, auch wenn es jetzt auf dem Papier kein so großer Gegner ist, aber ich weiß es nicht. Das ist auch wie gemacht dafür, Empoli auch seit unzähligen Spielen ohne Sieg. Und da weiß ich nicht, da sehe ich auch schon irgendwie so einen Punktverlust vor meinen Augen. Bin ich ehrlich, ja, die haben ich schaue gerade nach, wann haben die zuletzt gewonnen? Ich glaube, die haben dieses Jahr noch gar nicht gewonnen, ja.
Und ihr seid dann wieder diejenigen, die hinhalten.
Ja, in der Liga zuletzt gewonnen gegen Neapel, in Neapel. Das, ich weiß es nicht.
Aber man muss sagen, Empoli hat eigentlich das Herzstück mit Samuele Ricci an Torino verloren. Und ich finde, seitdem der weg ist, sind die auch nur noch die Hälfte wert.
Ja, ja. Ja.
Also die sind böse abgestürzt seit dem Abgang von diesem jungen Talent. Herber Verlust auf jeden Fall. Und daher mal abwarten, ob ihr da wirklich auch nochmal auf den Sack bekommt. Ne?
Wer übrigens auch noch auf Neapel wartet, ist Torino zu Hause. Also in Turin, im Olympico. Ja.
Du meinst Stadio Grande Torino, ne?
Ja.
Ja, das wird schon übel für euch. Also, ich meine, da sind wir eigentlich, da haben wir auch die perfekte Überleitung schon zum AC Milan, ne? Weil die ja quasi Vorlieb nehmen durften mit dem Toro und der hat seine Hörner gezeigt auf jeden Fall gestern. Das Spiel ging 0-0 aus und man muss sagen, Milan hat nicht viel gemacht gegen die und klar, der Toro hat jetzt auch nicht die großartigen Torchancen gehabt, es war ein generell chancenarmes Spiel, aber sehr intensiv, sehr aggressiv. Und ja, du hast einfach gesehen, Ivan Juric's Truppe, die ist wirklich auf, wie soll ich sagen, auf Zerstörung aus, ja. Also sie wollen den Gegner zerbersten und jeder Zweikampf wird sehr gallisch geführt. Wobei die auch nicht das Fußballspielen vergessen. Also jetzt nicht falsch verstehen. Ich wollte jetzt nicht sagen, dass die eine destruktive Spielweise haben. Ne? Also sie können schon kicken, aber da ist jeder Zweikampf sehr gallisch und ja, Inter hat sich schwer getan, Milan hat sich schwer getan, ihr werdet euch wahrscheinlich auch schwer tun, wobei ihr das Hinspiel, glaube ich, gewonnen hattet gegen die, ne?
Genau, da hat Victor Osimhen in den letzten Minuten getroffen und das 1-0 gemacht.
Genau, ja. Ja, und bei Milan war es halt so, in der Hinrunde hat Milan gewonnen durch einen Eckballtreffer von Giroud, das weiß ich noch. Aber ansonsten haben die da auch schon nicht viel hinbekommen. Und jetzt im Rückspiel hat sich das auch nochmal herauskristallisiert, wo bei Milan überall noch die Baustellen sind. Die Abwehr, würde ich sagen, hui.
Ja, und, also ne? Tomori und Kalulu, ich habe jetzt auch gesehen, 6. Spiel ohne Gegentor jetzt insgesamt.
Ja, Wahnsinn.
Und ich bin ganz ehrlich, ich weiß nicht, ob du da unbedingt einen Portmann brauchst. im Sommer? Weiß ich nicht. Also die beiden könnten es auch machen.
Ja, habe ich auch gesagt. Also für mich vergeudet das Geld jetzt gerade. Vor allem, wenn man halt sieht, wie viele Baustellen man vorne hat, weil sobald der Leao nicht funktioniert, ist Milan am Arsch. Also der vom Brahim kommt da nichts, vom Messias kommt da nichts, Salemakers kommt nichts, Rebic wieder mal verletzt. Ich muss sagen, Pioli muss langsam sogar darüber nachdenken, ob man nicht vielleicht einen Krunic auf die 10 stellt, der zumindest immer noch eine gewisse Stabilität dir liefert. Und vielleicht sogar, dass man Samu Castileche sogar wieder aufstellt, weil das, was von Messias und von Salemakers da kommt, ist wirklich teilweise nicht Milan-würdig. Und das bekommen die jetzt natürlich gerade zu spüren. Ne?
Ja.
Und dann auch ein Riesenproblem mit Ibra. Ne, da haben wir eigentlich die nächste Personalie im Transfermarkt.
Mhm, den Stürmer,
genau, wo du dir auch überlegen musst, willst du Ibra wirklich seinen Vertrag verlängern, weil sein Körper sagt ja eigentlich offensichtlich, dass er nicht mehr kann. Also er hält den Rhythmus nicht aus.
Also ich würde sagen, so Ibrahimovic kannst du immer reinwerfen. Mhm. Aber der wird dir in der Saison wird er dir keine 30 beziehungsweise auch keine 20 Spiele geben. Das ist nicht drin, aber ich glaube einfach von, auch wenn es so ein doofes Wort ist, von der Mentalität her, könnte der schon wichtig sein, dass er die Kabine und die Mannschaft immer weiter nach vorne peitscht.
Das auf jeden Fall, ja. Aber du musst halt überlegen, er ist Spitzenverdiener mit 7 Millionen und den Vertrag auf gar keinen Fall nochmal zu denselben Konditionen verlängern. Ne? Also wenn du jetzt leistungsbezogen das Ganze machst, dann sage ich, okay, da drücke ich noch ein Auge zu, aber 7 Mille oder was er da genau hat und dann machst du vielleicht 10 Spielsaison, jetzt überspitzt gesagt, das geht halt dann auch nicht klar, ne?
Dein Topverdiener sollte eigentlich immer spielen. Also so einfach ausgedrückt. Ja. Ich möchte auch noch einen Spieler erwähnen, der, glaube ich, wenn er seine Taschen da am Abend offen gemacht hat, war da, glaube ich, die ganze Milan-Offensive drin, nämlich Bremer.
Oh ja.
Der hinten alles abgeräumt hat. Wo ich dann auch geschaut habe, 3 Tackles hat er gewonnen, 4 Luftduelle, 4 abgefangene Bälle, 6 Bälle hat er noch geklärt und 2 Schüsse auch noch geblockt. Also der hat heute oder gestern auch nochmal gezeigt, dass er richtig viel Geld im Sommer wert ist.
Ja. Bremer ist krank. Der Typ ist eine Maschine. Also ist, wie du gesagt hast, er war immer Endstation.
Ja.
Na? So, okay, Ricardo Rodriguez wurde mal ausgetanzt. Bremer Endstation. Dann war
der...
So,
ja. Na? Der war so das Top-Stoppschild hinten drin dann so.
Wirklich, wirklich. Also das Krasse ist, du musst dir mal vorstellen, der ist der erste Spieler in der Serie A die Saison, der mehr als 100 Bälle abgefangen hat, was ja zeigt, was für eine krasse Antizipationsstärke der Kerl hat, wie spielintelligent er ist. Der kann das Spiel des Gegners so gut lesen, der weiß vorher schon, was der Stürmer macht und was er nicht macht. Ne?
Wie aggressiv der auch vor allem ist, finde ich. Der ist ja immer ist er da. Wenn der nicht den Ball vor dem Gegenspieler bekommt, steht er dann mindestens im Rücken und ist da schon direkt.
Ja, absolut. Das Einzige, wo du gesehen hast, wo er aber Defizite hat, war in der Luft, weil Giroud, wie ich finde, schon einige Kopfballduelle gegen ihn gewonnen hatte. Da hat Bremer auf jeden Fall ein bisschen Defizite, aber ansonsten ist der Kerl eine Maschine. Also am Boden kommst du an dem nicht vorbei.
Ja, so.
Definitiv. Ja, jetzt muss man halt gucken, am AC Mailand. Der Schuh drückt in der Offensive. Und man muss natürlich auch sagen, Pioli spielt nicht mehr ganz so offensiv. Seit dem Spiel gegen euch haben wir eine etwas defensivere Grundausrichtung. Also du merkst halt zum Beispiel, dass Calabria nicht mehr so oft nach vorne geht. Kessié ist in dem Spiel auch kaum nach vorne gegangen. Also man versucht das schon sehr auf Sicherheit zu gehen, was halt auch erklärt, warum wir seit so vielen Spielen kein Gegentor mehr gefangen haben, aber es geht natürlich auch zu Lasten der Offensive und so stark unsere Offensive war, aufgrund dieser Spielweise, siehst du, jetzt schießen wir kaum noch Tore. Ne? Und jetzt ist die Frage, ob Pioli dabei bleibt, dass er die ganzen, zum Beispiel die Außenverteidigung mit Calabria, wobei Theo immer nach vorne geht, aber normalerweise geht Calabria auch oft nach vorne und dass sich auch immer ein Sechser mit nach vorne einschaltet und mit angreift. Und das ist schon etwas reduziert worden seit dem Spiel gegen euch. Und das geht natürlich auch zulasten der Offensive, muss man halt auch klar so sagen. Ne?
Und irgendwie ist ja, wie du auch schon angedeutet hast, da vorne ist auch keiner da momentan, der den Spiel im Alleingang gewinnen kann, wie es Leao halt auch schon in der Saison war.
Ja.
Da ist keiner irgendwie so in einer überragenden Form.
Ja. Und das größte Defizit bei Milan, der letzte Pass. Der letzte Pass und die Kreativität. Auch ein Leao, der ultra dribbelstark ist, der hat auch Defizite in seinem letzten Pass. Ne? Und Brahim ist kein Kreativpaket. Messias genauso wenig, Salamakas nicht. Also man muss halt schon einfach ehrlich konstatieren, dass Milan ein Spielertyp beispielsweise wie Hakan fehlt. Ja, einer, der kreativ ist, der einen guten Pass spielen kann, der die Übersicht hat. Sowas fehlt Milan. Und da muss natürlich Maldini und das Management sich hinterfragen, ob es zu klug war, Hakan ziehen zu lassen. Ne?
Ja.
Und dann halt auf einen Brahim zu setzen, der drei gute Spiele am Ende der Saison gemacht hat. Und ihm dann das Vertrauen zu schenken und so in die Saison zu gehen. Das war sehr mutig. Aber man sieht halt, es war ein Fehler im Nachhinein. Muss man klar so sagen. Und es könnte am Ende den Scudetto kosten. Zumal man auch in der Winterpause nicht nachgelegt hat auf der Zehnerposition.
Ja. Ja, aber ich bin da ganz ehrlich, ich glaube, wenn es dieses Jahr nicht wird, Milan schätze ich so mit Juve dazu, die in den nächsten Jahren, die ich eigentlich dauerhaft in den Top 4 sehe, muss ich ehrlich sagen, mit dem Altersdurchschnitt in dem Kader,
ja,
mit dem Vorstand, mit den Leuten, die dahinter hinterstehen und das alles beurteilen, einkaufen. Ich glaube, das hat schon Zukunft, das Ganze.
Ja, auf jeden Fall. Also das Fundament ist gegeben. Ich will das auch gar nicht schlecht reden. Milan hat sich verbessert, auch dieses Jahr wieder bei der ganzen Kritik, die wir üben. Darf man halt nicht vergessen, dass sie immer noch auf Platz 1 sind und dass das Fundament ist da. Ne? Aber der Kader muss halt jetzt noch an einigen Stellen gestärkt werden. Und ich denke mal, das kristallisiert sich jetzt gerade auch wunderschön raus in diesen Spielen, wie man jetzt auch gegen den Toro sehen durfte. Und ja, um das Spiel um Milan auch abzuschließen, um auch zu zeigen, wer eigentlich der große Gewinner an diesem Spieltag war. Ich glaube, da sind wir uns beide einig, dass Inter mit dem 2-0-Erfolg über Hellas damit der große Sieger ist an diesem Spieltag.
Genau, weil die haben es jetzt als einzige Mannschaft selbst in der Hand.
Genau, richtig. Ja, und mit Hellas Verona hatte man zu Hause auch eine Herausforderung gehabt, sehr unangenehme Mannschaft. Und ja, Nicolo Barella in der 22. Minute, der Inter in Führung gebracht hat, und Edin Dzeko, der nur 8 Minuten später dann auch nochmal zum 2-0 Endstand nachgelegt hat. Man muss auch sagen, wenn man sich so die Statistiken anschaut, war Inter auf jeden Fall das stärkere Team und der Sieg geht voll in Ordnung. Jetzt ist man 2 Punkte hinter Milan, hat allerdings ein Spiel weniger, das Nachholspiel gegen Bologna ist da nachher das Zünglein an der Waage, wobei man auch sagen muss, Bologna ist auch wirklich eine unangenehme Mannschaft und die können auch kicken. Ne?
Sprichst du aus eigener Erfahrung, ne?
Ja, absolut. Also wir haben es gesehen gegen Milan, wie schwer die sich getan haben. Auch ein Spiel, was unentschieden für uns ausgegangen ist. Und du hast aber trotzdem gesehen, da sind wirklich Leute dazwischen, die können so gut kicken, ob es jetzt Aaron Hickey ist, ob es ein
Rossolini,
Rossolini ist, ein Arnautovic, dann wie heißt der Stürmer da nochmal, der farbige vorne drin?
Moussa Barrow,
ja, für mich einer der stärksten Stürmer da vorne in der Liga, vom Potenzial her, sage ich mal. Ich finde es halt nur schade, dass Mihailovic den immer auf den Flügel packt, weil ich den im Zentrum viel stärker finde. Ja, das ist auf jeden Fall eine Mannschaft, die mit Talent gesegnet ist. Auch ein Swanberg im Mittelfeld, der sehr, sehr stark ist. Und deswegen, es wird auch für Inter eine harte Partie. Aber wie du selber sagst, sie haben es jetzt selber in der Hand, das Ganze zu entscheiden. Und ja, sie haben, denke ich mal, jetzt alle ja schon die besten Karten auch. Aber man muss auch sagen, Juve, ne, hat auch wieder die Hausaufgaben gemacht. Gegen.
Ja, ja. Die luschern so rein, Juve.
Ja, die darfst du auch nicht aus den Augen lassen. Ne? Jetzt hier gegen Cagliari nochmal 2-1 gewonnen, nachdem Joao Petro in der 10. Minute die Sarden in Führung gebracht haben. Muss man sagen, haben die auch nochmal Moral bewiesen. Matthias De Ligt in der 45. Minute mit dem 1-1 und der 2-1 durch Dusan Vlahovic nach einem schönen Pass vom Paulo Dybala zum 2-1 Endstand. Also Juve bleibt dran. Ja, Paul.
Kann ich kurz noch, ich muss kurz noch über Hellas ein bisschen schimpfen, weil die mich echt enttäuscht haben, muss ich sagen. Weil ich
ja.
vor dem Spieltag hatte ich so gedacht, die Top 3 alle wirklich schwierige Aufgaben.
Ja.
Und Torino und Fiorentina haben das Ganze komplett erfüllt und haben abgeliefert. Und Hellas hat mich da echt enttäuscht, muss ich sagen. Also Hellas ist wie Torino für mich eine Mannschaft, die, wenn die Intensität auf den Platz bekommt, wenn die nah am Mann steht und wenn die wirklich ihr Pressing spielen kann, dann ist sie sehr, sehr unangenehm. Und das haben die alles nicht auf den Platz bekommen. Also die waren für mich nicht intensiv, was man auch an den 7 Fouls sieht, die insgesamt da nur in den 90 Minuten begangen wurden. Und die haben sich auch hinten eher reingestellt als ein offensives Pressing oder die in irgendeiner Weise anzulaufen, fand ich. Und da haben die dann Inter schon mehr oder weniger das Spiel machen lassen. Inter war dann auch eiskalt. Perisic fand ich richtig stark.
Ja, der ist wirklich stark.
Und wie gesagt, da muss ich kurz ein bisschen über Hellas schimpfen. Auch Cagliari hat das sehr, sehr stark gemacht. Die sind zwar nochmal in einer anderen Situation, aber trotzdem, da fand ich Hellas ein bisschen enttäuschend.
Ja, man muss auch sagen, Hellas ist jetzt eine Rückrunde auf Platz 7, ne? Muss man auch sagen. Also von der Rückrundentabelle her ist das eigentlich eine Mannschaft, die wirklich stark ist. Und ja, also wenn man das jetzt schaut, Hellas ist sogar in der Rückrunde auf Platz 7 und in der Rückrunde ist Inter nur auf Platz 9. Deswegen hatte ich mir auch ein spannenderes Match erwartet.
Aber das war ja nach 30 Minuten durch, ja, eigentlich.
Genau, war es schon gewesen. Ne?
Da muss ich nur kurz drüber meckern. Ja, Juve hat, fand ich, das war ein solides Spiel. Cagliari gewohnt energisch, gewohnt eklig in den Zweikämpfen auch, fand ich. Wie das da Heimspiel gegen den Abstieg, ne, so relativ klassisch eigentlich. Und da hat sich Juve dann ganz gut rausgewunden. Auch jetzt nicht groß spektakulär, fand ich. Aber wie gesagt, die sind auch, wie viele Punkte sind das jetzt bis zum, sehr gut, 62 Punkte, 68 hat Milan momentan, 69 könnte Inter mit einem Sieg haben. Ja, 7 Punkte, ob man die dann jetzt noch aufholt, zweifle ich ein bisschen, aber sie sind noch drin.
Ich bezweifle es auch, aber man kann auch nichts ausschließen, weil irgendwie keine Mannschaft da oben wirklich überzeugend gerade ist. Ne?
Ist jetzt nicht so wie ein Vergleich, den ich gelesen hatte, dass zwischen Liverpool und City, dass du da bei keiner Mannschaft von ausgehen kannst, dass sie jetzt alle Spiele gewinnen werden.
Genau, richtig, genau das ist es. Aber ich glaube, worüber wir beide auch reden müssen, ist die Personalie Dybala, weil in der Zeit, wo wir jetzt keinen Podcast gemacht haben, dann die Bombe geplatzt ist, dass Dybala den Verein verlassen wird. Und da war ich schon baff, muss ich sagen. Wobei sich das ja eigentlich schon angedeutet hatte in der Winterpause. Ja, also,
ja.
Mit der Ankunft von Vlahovic war ja schon für viele, die im Gegensatz zu mir hellwach waren, war ja eigentlich klar, dass Dybala nicht bleiben wird. Aber ich war trotzdem überrascht. Also ich habe mir gedacht, oh ja, voll geil, Dybala und Vlahovic vorne, mega Duo und so. Aber nee, die Ankunft von Vlahovic bedeutet das aus für Dybala. Und Juve hat ihm nichtmals ein Vertragsangebot vorgelegt zu geringeren Konditionen, sondern der Typ darf gehen. Und was ist deine Meinung dazu? Also ich muss schon sagen, ich war überrascht und ich finde es auch irgendwie schade, weil ich irgendwie das Gefühl habe, Dybala wird der Serie A nicht erhalten bleiben.
Das glaube ich auch nicht. Also das Also ich weiß auch nicht. Also zu Inter, Napoli, Milan, ich glaube nicht, dass der da hinwechseln würde, nee, oder wird. Auch nicht. Ja. Ich meine, gut, wo er dann schlussendlich hingeht, habe ich momentan auch irgendwie keine so wirkliche Fantasie dafür. Mhm. Aber ja, es ist schon schade. Ja. Ich meine, es ist irgendwie so ein Gefühl, was ich habe, von wegen, dass Dybala nie so wirklich sein Potenzial erreicht hat.
Ja.
Obwohl er, glaube ich, schon, wenn wir uns jetzt nur Tore und alles angucken, dass er mega abgeliefert hat einfach.
Ja.
Und das ist irgendwie so das Ungleichgewicht bei mir, gefühlsmäßig, dass er irgendwie nie so wirklich dem gerecht wurde, was man sich erhofft hat, aber dass er trotzdem einfach ein super, super Spieler war und einer der Besten in der Serie A in den letzten Jahren wahrscheinlich.
Ich denke mal, was ihm zu Verhängnis geworden ist, sind seine hohen Gehaltsforderungen.
Ja.
Und das in Relation zu seiner Ausfallzeit, weil ich mal zusammengezählt habe, der hat in den letzten 2 Jahren hat er 36 Spieltage verpasst. Ist halt schon eine Menge Holz, sag ich mal. Ne? Und dann musst du natürlich auch berücksichtigen, dass Allegri natürlich ein Trainer ist, der eigentlich dafür bekannt ist, dass er taktisch sehr flexibel ist, auch wenn das jetzt gerade nicht so demonstriert, die Saison, sagen wir es mal so, aber eigentlich kennen wir Allegri, dass er während des Spiels auf einmal so 3 verschiedene Taktiken auspackt. Ne? So, ja, immer eine Antwort hat. Und Dybala ist halt ein Spieler, der nicht so flexibel ist. Und vielleicht, also ich kann mir vorstellen, dass das vielleicht so ein großer Kritikpunkt ist, so diese Verletzungsanfälligkeit und diese taktische, nicht vorhandene Flexibilität, dass er dem Ganzen jetzt zu Opfer gefallen ist und man dann auch sagt, jetzt, ich glaube, der ist auch schon 28, der Dybala, ne?
Ja, ich habe gerade nachgeguckt, 28, ja.
Genau, so, ist jetzt auch nicht mehr der Jüngste und das mal halt wirklich
wird, sagt, okay. Wird 29.
Ah, genau. Der wird 29 sogar, okay.
Im November, also nur ein bisschen Zeit.
Okay, ja, und dass man dann deswegen sagt, okay, der kommt jetzt zum Herbst seiner Karriere an und vielleicht sollten wir den jetzt einfach gehen lassen, weil der auch nicht jünger wird und der wirklich viel Verletzungspech hatte in den letzten Jahren und dass sie einfach nicht mehr dran glauben, dass es besser wird mit ihm.
Ne? Genau, und dass er auch nicht wirklich in ein System mit Vlahovic, glaube ich, da nimmt man dann vielleicht eher Morata mit, dass beide spielen können.
Ich habe gelesen, dass sie eher Chiesa die Rolle von Dybala zuordnen wollen.
Stimmt,
den gibt's ja auch noch. Ich glaube, der Cannavale, der hatte das gesagt gehabt, dass der Ersatz für Dybala, den sehen sie in Chiesa.
Ja. Stimmt, den gibt es auch noch.
Den gibt es auch noch, den darf man nicht vergessen, ja.
Aber wo packen wir Dybala denn hin? Wo siehst du den? Ich habe so eine ganz komische Idee, so Manchester City würde ich gerne sehen, aber ich kann es mir irgendwie nicht vorstellen.
Ja.
Aber wo jetzt ein bisschen die Gerüchteküche anzukugeln, wo siehst du den denn? Weil ich bin irgendwie da so ein bisschen ratlos. So, ich hatte an City Atletico gedacht. Aber
Atletico habe ich gedacht, ja. Atletico habe ich gedacht und ich hatte an PSG gedacht.
Ah, PSG, ja.
Die holen sowieso jeden Müll, der aus der Serie A kommt.
Die alles, was ablösefrei ist,
genau,
rein da.
Richtig. Und sollte Mbappé wechseln, wäre Dybala mit Sicherheit ein sehr interessanter Mann für die. Und,
ja, das stimmt.
Ja. Und ich glaube auch nicht, dass die da irgendwie Wert drauf legen, ob der jetzt ins System passt oder nicht. Hauptsache ein großer Name, wie mit Messi jetzt zum Beispiel und wen haben sie noch? Also ist ja auch
Neymar, egal. Ja.
Ja, ist ja auch egal. Aber ich kann mir vorstellen, dass Dybala vielleicht für PSG nochmal interessant wird, allein schon aus Marketing-Zwecken. Ich kann mir auch vorstellen, dass der vielleicht zu Arsenal passt.
Ja, ich habe nebenbei jetzt Transfermarkt aufgemacht und in die Gerüchte reingeguckt. Da ist Arsenal auch mit drin.
Ah, ja, zum Beispiel.
Und Tottenham kann ich noch bieten, mit Antonio Conte, eine Wiedervereinigung.
Oh, ja, mit Antonio Conte.
Und Barca ist auch noch genannt hier, aber ja.
Ja, das ist interessant. Ich meine, Tottenham ist jetzt eh so die Italiener Hochburg mit Conte und dem
Sportdirektor
Paratici, genau.
Ja.
Ich denke schon, dass sie ein Auge auf die Baller werfen wollen und wie ich gelesen habe, ist auch das Ausland seine Priorität, wie er gesagt hat. Ne? Da kriegt er auch die Gehaltswünsche erfüllt, denke ich mal.
Ja, also in England wahrscheinlich sowieso.
Ja.
Und die, ich meine, die wären ja auch ein bisschen doof, wenn sich so große Vereine nicht mit einem ablösefreien Spieler oder nicht ganz ablösefreien Spieler wie Dybala beschäftigen würden. Ne?
Ja, das stimmt. Gut, Paul, dann hast du noch was zu sagen zu Juve, weil ansonsten würde ich sagen, gehen wir dann in die Pause.
Ich bin durch soweit.
Ja, alles klar. Jo. Okay, liebe Tifosi, wir gehen kurz für euch in die Werbung und sind gleich wieder bei Calciamo Noi, der Serie A Talk auf meinsportpodcast.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.
So, liebe Tifosi, da seid ihr dabei. Calciamo Noi, der Serie A Talk auf meinsportpodcast.de. Und wir machen weiter mit der Spieltagsanalyse. Wir wollten uns nämlich den internationalen Rängen widmen und auf Platz 5, nur 5 Punkte hinter der alten Dame, haben wir, wie gesagt, die Mannschaft der Stunde, Mourinhos Roma, über die wir ja eine Spezialfolge gemacht haben, liebe Tifosi, falls ihr euch die anhören wollt, könnt ihr gerne in unserer Timeline schauen, da werdet ihr das finden, da haben wir ein schönes Special über José Mourinho und seine Roma gemacht, wie sie sich weiterentwickelt haben. Und ja, man muss sagen, unter der Woche haben sie wieder ihre hässliche Fratze in der Conference League gezeigt gegen Angstgegner Bodo Glimt. Soll einfach nicht klappen gegen die Wikinger. Ne? Es ist nicht so ein Mourinho sein Ding, glaube ich, gegen die zu spielen. Die Partie ging verloren, aber dann gegen Salernitana, gegen den Tabellenletzten, kamen sie nach einem Rückstand, wo man immer sagen muss, was für ein Rückstand, durch dieses Tor von Ivan Radovanovic, dieser Freistoß, ich weiß nicht, war schon so 30 Meter oder so, ne? Oder 25.
Ja, sowas dazwischen, ja.
Das, ja. Er hat das
schönes Ding, Tor, ja.
Ja, war richtig geil, der hat das wie so ein Strahl ins linke obere Eck geramst. In der 22. Minute und die Roma hat lange gebraucht, um das Spiel auszugleichen. Erst in der 81. Minute war es Carles Perez, der den Ausgleich erzielen konnte und 4 Minuten später Chris Smalling, ich glaube sogar nach einer Ecke, das 2-1. Also man muss sagen, Mourinhos Truppe tut auf jeden Fall Moral beweisen und wie lange sind die jetzt schon ungeschlagen?
Weiterhin das letzte Spiel verloren gegen Milan, glaube ich, in der Liga. Also in der Liga gegen Januar, Milan, ne? Ende letzten Jahr, oder ja, genau, Ende letzten Jahres, Anfang dieses Jahr, ja.
Es ist wirklich krank, also Wahnsinn. Also die Roma ist in der Liga wirklich sehr, sehr stark. Man muss jetzt natürlich abwarten, was passiert, wenn die richtig starken Gegner kommen. Nee, gegen Juve haben die verloren noch, nicht nur gegen uns. Oder war das Spiel Juve das, danach?
Das war genau dann, das war... Das war dieser Double-Header, sag ich mal. Juve-Milan.
Ah ja, sowas, genau. Ja, auf jeden Fall, die Roma gewinnt das Spiel mit 2-1 und ja, in der Gesamttabelle steht man jetzt mit 57 Punkten auf Platz 5. Nur 2 Punkte dahinter Lazio, die nach dieser fürchterlichen Derby-Niederlage
Eine kurze Frage. Müssen wir die Roma auch, muss Juve da auch ein bisschen Angst haben, dass die noch überholt werden? Weil ich finde, die schielen ja schon nach oben.
Ja, also, auf jeden Fall. Also in der Formtabelle ist die Roma auch die stärkste Mannschaft.
Und Juve muss, wie alle anderen Mannschaften auch, nach oben und nach unten gucken. Also ich finde, da ist noch nicht so wirklich viel klar, wer in die Champions League kommt.
Absolut. Also Die Roma, wenn wir uns jetzt mal das Restprogramm anschauen von denen.
Neapel? Das erste Spiel?
Genau. Erstmal das Rückspiel gegen Bodo Glimt. Ja, das ist jetzt auch noch
ein. Stimmt, ja.
So, dann Neapel, Inter, Bologna, Florenz, Venezia, Torino. Also ist auch schon ein mieses Restprogramm. Da sind schon viele starke Mannschaften dabei. Da kann die Roma jetzt wirklich zeigen, ob sie wirklich so stark sind oder ob sie jetzt gegen vermeintlich schwächere Gegner bis auf Lazio und Atalanta. Ja gut, in der Coppa haben sie noch gegen Inter verloren, ne? Ansonsten waren jetzt auch keine so richtig krassen Mannschaften dabei. Sassuolo ist stark, da haben sie nur 2-2 gespielt. Gegen Hellas 2-2. Ja, gegen Atalanta hat dieses 1-0, aber Atalanta ist auch nicht, was sie waren. Udine auch nur 1-1. Mhm. Ja, muss man abwarten, ob sie wirklich so gut sind.
Ja, ich würde sagen, so die tiefer stehenden, ekligen Mannschaften, die sind es noch, die der Roma da die Punkte wegnehmen. Wo man noch was da gegen finden muss. Aber sonst auch fand ich das Spiel jetzt wie letzte Woche ist so ein Pflichtsieg. So ein nichts glänzt, aber die 3 Punkte nehmen wir mit.
Ja, genau. Also sie sind auf jeden Fall stabiler geworden. Das muss man, muss man auf jeden Fall konstatieren. Und Juve muss aufpassen. Mhm. Juve muss definitiv aufpassen. Können wir mal gerne uns das Restprogramm von Juve anschauen. So, da haben wir Bologna als nächstes. Ja, dann der Coppa gegen Florenz. Dann haben wir Sassuolo. Auch sehr schwere Partie auswärts. Venezia zu Hause sollte klar gehen. Genua auswärts auch. Aber dann Lazio und Florenz.
Ja, und Venezia und Genua darfst du ja auch nicht unterschätzen. Die sind ja auch noch unten mit drin.
Ja, das stimmt. Aber wie du siehst, unterschätze ich die. Ich weiß nicht, irgendwie erwarte ich mir dann nicht mehr so viel.
Ja, wahrscheinlich wird es dann auch so ein 2-1-Ding werden. Ja, ne?
Ja, also klar, Abstiegskandidaten muss man auch mit Vorsicht genießen. Aber es ist auch ein schwieriges Programm für die Juve. Also wäre schon krass, wenn die Roma die wirklich noch einholt. Weil man muss halt schon sagen, auch wenn Juve in der Champions League echt alt ausgesehen hat, jetzt gegen Inter auch verloren hat, die haben auch schon eine gewisse Konstanz drin und normalerweise machen die gegen solche Mannschaften jetzt, seitdem sie sich gefangen haben, machen sie eigentlich schon ihre Hausaufgaben. Ne?
Ja, also das ist immer dann, wie gesagt, glanzlos, aber 3 Punkte nehmen wir mit, ja.
Ja, genau. Gut, dann wir waren bei der Roma, der nächste Verfolger ist ja dann Lazio. Ja. Die mit 2 Punkten nur hinter der Roma sind, ja, wie gesagt, sie haben sich gefangen und haben ein beeindruckendes 4-1 gegenüber Abstiegskandidat FC Genua gefeiert und man muss ja sagen, eigentlich waren die Liguria doch gut im Rennen unter ihrem deutschen Coach. Ja, aber dann kam Immobile und hat einfach mal einen lupenreinen Hattrick. Nee, war es ein lupenreiner? Nee, war es nicht. Es war nur ein Hattrick. Ja. Ja, doch, der erste Treffer war in der ersten Halbzeit. Genau. Ja, und 4-1 haben sie gewonnen. Unser Kelvin Yeboah stand nicht in der Startelf, aber der Amiri, darüber habe ich mich gefreut, dass der Amiri zumindest von Anfang an ran durfte und er hat ja auch dieses Eigentor durch Patrick quasi eingeleitet, sage ich mal, ne, mit seiner Hereingabe. Ja. Genau.
Hat es erzwungen, wie man so schön sagt.
Genau, er hat es erzwungen, der Amiri. Das war schon mal eine coole Sache. Ja, also das Rennen um die internationalen Plätze ist auf jeden Fall im vollen Gange und die Roma muss auch noch mit einem Auge nach hinten schielen, weil der Erzrivale auch am Start ist. Ne?
Ja, die haben sich gefangen, finde ich. Die sind konstant, defensiv läuft es wieder besser, auch wenn man sich gegen die Roma dann da ein paar gefangen hat.
Ja.
Aber ich finde, das sieht gut aus.
Eigentlich schon, ja. Ich finde auch, dass Sarri so ein bisschen seine seine Spielphilosophie defensiver und kompakter ausgelegt hat. Weil Lazio das ja auch gewohnt war von den Sagi und seitdem läuft es auch wieder besser. Und ja, wie du sagst, bis auf diese Derby-Niederlage sind die eigentlich auch wieder sehr stabil. Aber man muss auch sagen, Florenz einen Rang dahinter mit 2 Punkten weniger und einem Spiel weniger auch. Ja, also so gesehen kann es auch sein, wenn Florenz sein Nachholspiel gewinnt, dass die dann auf Platz 6 sind und Lazio geht dann mit komplett leeren Händen nach Hause.
Ja, obwohl der siebte Platz wäre, das jetzt wird es ganz psychologisch und ganz glaskugelmäßig, je nachdem, wer die Coppa halt gewinnt, könnte der siebte Platz ja für die Conference League reichen.
Ah, die attraktive Conference League, ja.
Genau, dann wär man immerhin international. Ob der Wettbewerb sich dann so lohnt, steht auf dem anderen Blatt, aber...
Also Mourinho und die Roma machen noch wunderbare Erfahrungen in der Conference League.
Ja, wobei ich nach wie vor der Meinung bin, wenn man den Wettbewerb wirklich annimmt und durchzieht, dann kann das schon ganz cool sein. Die Teams, die da jetzt noch drin sind, die sind ja allesamt vom Namen her. Feyenoord Rotterdam, Olympique Marseille, ist jetzt nicht die höchste Schublade, aber sind verheißungsvolle Namen, finde ich.
Ja, ist okay. Sagen wir mal so.
Ich bin nicht überzeugt hier.
Nee, mich nicht. Sagen wir mal so, wenn ich Trainer wäre, das wäre für mich ein toller Wettbewerb, um den zweiten Anzug bei Laune zu halten und denen Spielpraxis geben zu können. Aber wenn ich ausscheiden würde, würde mir das komplett am Anus vorbeigehen, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Also würde ich es wahrscheinlich machen als Trainer. Und so macht das auch Sinn.
Ja, ja. Also
damit kriege ich dich nicht überzeugt.
Ne, ich persönlich als Trainer würde so ein quasi so ein Mittelding gehen. Also so Gruppenspiele wahrscheinlich dann zweiter Anzug. Ja. Und dann je nach Gegner halt anpassen. Ja. In den K.O.-Phasen dann.
Ja.
Aber wie gesagt, das ist dann auch wieder so abhängig davon, wie du dich in der Liga schlägst. Ob du den Wettbewerb dann nicht sogar abschenkst, weil du dir sagst, nee, wir werden lieber Vierter, Dritter, Zweiter und kommen in die Champions League, als wir die Conference League gewinnen. Ne?
Genau. Genau so sieht es halt aus. Ne? Ja, weil du verlierst halt wertvolle, frische Punkte bei so Wettbewerben. Mhm. Vor allem die ganzen Reisestrapazen und alles. Das ist es einfach nicht wert.
Die sind da ja noch extremer, ja.
Ja, genau. Gut, also Lazio haben wir, Florenz brauchen wir nicht mehr einzugehen. Die haben ja schon gegen euch gespielt und gezeigt, dass sie höchste Ambitionen haben und auch den Anspruch haben, Sechster zu werden. Was mich interessieren würde, spielt Lazio noch gegen die Fiorentina dieses Jahr?
Nein, ich schaue gerade nach. Nee.
Nee?
So wie ich das hier gerade. Ui. So wie ich das hier gerade nachschaue, nee. Nee, die haben gespielt am 24. Spieltag gegeneinander.
Ja.
Da hat Lazio 3-0 gewonnen und das Spiel davor 1-0 Lazio am. Wo steht das hier? Wie viel der Spieltag?
Der 27. Oktober war das. Also ziemlich am Anfang. Sehe ich gerade. Ja, also.
Ja. Also der direkte Vergleich ist bei Lazio dann wiederum.
Ja. Ja. Okay, krass. Hätte ich nicht gedacht. Hätte ich nicht gedacht, weil für mich die Fiorentina der unangenehmere Gegner war bisher. Hört man eigentlich Empfangsstrahlen?
Ja. Echt? Sogar gerade ziemlich heftig vorhin. Also vor ein paar
und jetzt?
Sekunden. Jetzt immer noch leicht.
Ach krass, doch. Ich habe jetzt ich habe es jetzt mal probiert, nur in WLAN-Modus zu gehen, aber gut, dann gehen wir da raus. Ja, krass. Gut, also Lazio würde den direkten Vergleich gewinnen, aber die Fiorentina hat, wie gesagt, noch dieses Nachholspiel und kann dann quasi vorbeiziehen und ja, hinter der Fiorentina reihen sich ja noch Atalanta und Sassuolo ein. Atalanta nur 2 Punkte hinter der Fiorentina, aber 4 hinter Lazio, wobei sie auch ein Spiel weniger haben. Ne?
Genau.
Also, Atalanta könnte da auch noch Einfluss nehmen. Aber schon krass, wie die abgeschissen sind dieses Jahr. Was ist denn deine Meinung dazu? Wieso sind die deiner Meinung nach so abgeschissen?
Ja, die Frage habe ich mich auch vor dem Podcast gestellt, was da so los ist. Und so richtig die Antwort habe ich nicht gefunden. Also ich hab so die Thesen, dass einmal Gasperini und das System nicht funktioniert bei den neuen Spielern. Das heißt, dass man die neuen Spieler sich da erst noch vielleicht ein bisschen reinfinden müssen.
Ja.
Dass es viele Verletzungsausfälle gab. Mhm. Dass es dann, ich weiß jetzt auch nicht, das können wir alle nicht wissen, wie das Mannschaftsklima ist durch Iličić und all das, was ihn da umgibt. Mhm. Ja, und dann habe ich auch so das Gefühl, so ein paar hier und da wird Gasperini auch so ein bisschen ausgecoacht, dass man schon, die gegnerischen Trainer schon sehr klar wissen, wie sie gegen Atalanta spielen müssen und dementsprechend das Ganze dann gut ausgekontert wird, im wahrsten Sinne des Wortes teilweise. Und das würde ich jetzt so, ich meine, gut, dir fehlt auch einen Duvan Zapata gefühlt die ganze Saison. Und
ja, sind viele verletzt. Auch
genau.
Robin Gosens gegangen genau. Und davor war er auch verletzt. Und ich denke mal, dann kommt natürlich auch zum Tragen so vorne die Halbposition. Hast du vorher einen Papu Gomez und Iličić gehabt, die beide genial waren, die beide dribbelstark waren, die beide einen guten Abschluss haben. Und wenn ich mir halt jetzt sehe, wer die beiden ersetzt, ob es jetzt Pašalić ist, ob es Boga ist, den ich eigentlich auch schätze, aber du kannst halt nicht sagen, dann Boga denselben Abschluss hat wie beispielsweise Papu Gomez. Das hat der Boga nicht. Der Boga ist super stark im 1 gegen 1, aber wenn es ums Tore schießen geht, kann er mit Papu Gomez bei weitem nicht mithalten. Und ob es Pašalić ist oder Malinowski, das, was Iličić gemacht hat, das können die nicht 1-1 ersetzen da vorne. Ne? Und deswegen
vor allem nicht so konstant, ja.
Genau. Das ist halt das Ding. Und ich glaube, das merkst du gerade so mit den Punkten, die du vorher angeführt hast. Plus, dass man einfach diese zwei extrem wichtigen Spieler, die auch, vor allem Papu Gomez war ja immer so eine Art Cheat. Wenn die Taktik von Gasperini nicht mehr gefruchtet hat, dann kam halt Papu Gomez und hat sich eingeschaltet. Ja, der hat sich die Bälle ja so tief geholt und hat dann ein, zwei Leute ausgespielt und dann konnte Atalanta trotzdem nochmal gefährlich werden. Und diesen Typ Spieler, den hast du gerade nicht mehr im Kader. Ne? Der war wirklich so dieser Joker immer wieder für Gasperini gewesen, der immer wieder die Spielzüge eingeleitet hat, aufgebaut hat, der überall war auf dem Spielfeld, bis er dann abgesägt wurde, weil er einfach defensiv nicht mehr mithalten konnte. Und auch Iličić, der einfach nicht mehr dieses Tempo mitgehen konnte, auch defensiv mitzuarbeiten, plus die psychische Erkrankung. Ja.
Wobei ich auch noch mir vorstellen könnte, dass jetzt zu dem Zeitpunkt die Europa League wichtiger sein könnte. Ja. Weil das wahrscheinlich, ich meine, gut, da sind auch noch ein paar Brocken im Wettbewerb, Barcelona, aber das ist wahrscheinlich der einfachste Weg in die Champions League.
Ja, das stimmt. Also sie werden es auf gar keinen Fall mehr über die Liga schaffen. Das kann schon sein, ja.
Übrigens finde ich das Restprogramm von Atalanta machbarer als die anderen, würde ich jetzt mal behaupten. Los geht's mit Leipzig dann jetzt. Na gut, das wissen wir natürlich nicht, wie weit es in der Europa League geht. Ja. Leipzig, dann kommt Hellas.
Ui.
Dann kommt Venezia, Salernitana, Spezia, Torino, Milan, Empoli. Also es ist wahrscheinlich, ne, auch wieder eklige Abstiegskandidaten, aber ich finde es relativ machbar im Vergleich zu den anderen. Aber wie gesagt, da ist die Europa League dann auch noch so eine Unbekannte, die da auch noch zwischenfunken könnte.
Ja, schauen wir mal, wie die sich entwickeln werden nächste Saison und ob man in der Euroleague vielleicht noch einen Überraschungscoup landen kann, aber ich weiß nicht, ich traue es denen nicht zu, muss ich ganz ehrlich sagen. Dafür sind sie dieses Jahr zu schwach noch. So, ja, Sassuolo spielt eigentlich auch eine gute Rolle die Saison, aber ich denke mal, der Abstand zu groß mit 46 Punkten auf 55, die Lazio hat. Und man hatte eben kein Spiel weniger. Und wie du es eben auch schon in der Pause zu mir gesagt hast, ist schon krass, dass die 52 Tore gefangen haben. Sassuolo scheint abwehrtechnisch halt wirklich ja, nicht gut zu sein. Ne?
Und Consigli hält ja sogar gut. Den können wir da nicht viel ankreiden.
Nee, den können wir nicht fertig machen. Den können wir wirklich nicht fertig machen. Deswegen, Consigli darf seine Hände in Unschuld waschen oder baden oder wie auch immer. Ja, aber ich denke mal, bei Sassuolo wird es im Sommer richtig heiß hergehen, weil sehr viele Spieler da gehandelt werden. Ob es jetzt ja. Arme Traore ist, der jetzt wieder einen Doppelpack gezündet hat, stark umworben ist, oder Berardi, der sowieso jedes Transferfenster irgendwie gehandelt wird. Wen haben wir noch? Scamacca haben wir noch, der interessant ist.
Raspadori,
dann Maxim Lopez, der auch eine starke Saison spielt.
Fratesi,
richtig. Also, das ist schon richtig gutes Material, was die da haben.
Der Präsident hat sie auch schon halb ins Schaufenster gestellt unter der Woche. Meine ich. Müsste unter der Woche gewesen sein. Da hat er schon, da hat er schon gesagt, ein paar Spieler werden uns verlassen, hat aber dann auch extrem hohe Preisschilder schon genannt und an die Spieler gehangen. Also, ich glaube, da waren auch 100 Millionen für Raspadori und Scamacca oder sowas. Ich weiß es jetzt gerade nicht mehr genau. Ich krieg's nicht mehr zusammen, aber das waren schon relativ hohe Preise, die da aufgerufen wurden.
100 Millionen!
Ja, 100 Millionen weiß ich jetzt nicht. Da nagel ich mich nicht drauf fest, aber das waren auf jeden Fall sehr, sehr hohe Ziffern, die da genannt wurden.
Okay, das ist krass. Das ist richtig krass. Ja, deswegen, also man muss schon sagen, Sassuolo ist so die Talentschmiede in Italien, kann man sagen. Also die so die jungen, sehr, sehr interessanten Spieler haben und dadurch auf dem Transfermarkt auf jeden Fall ins Schaufenster für viele Top-Vereine geraten. Aber Raspadori, muss ich auch ganz ehrlich sagen, für mich mit Abstand der spannendste da. Mit Traore, arme Traore. Wenn wir jetzt mal so vom Alter ausgehen, Raspadori ist erst 22 Jahre jung. Ist ein Spieler, der auch die 9 spielen kann, die falsche 9 in einem 4-3-3. Und ja, allein, dass der beidfüßig ist, ist auch ein großes Plus von ihm. Und wenn du mal bedenkst, jetzt mit 22 Jahren hat er 14 Scorerpunkte in 30 Spielen, das ist schon. Ist schon, ja, eine Hausnummer.
Ja, die ist ja auch unheimlich, also beide, Traoré und Raspadori sind ja unheimlich flexibel. Also, und ich weiß auch nicht, mit Scamacca holst du ja natürlich dann auch den Vater und den Onkel rein, die können auch schon mal stänkern, glaube ich. So, wenn Scamacca? Da gibt es ja auch die Geschichte, dass der Onkel zum Trainingsplatz der Roma gefahren ist mit einem Brecheisen und da Autos zerstört hat.
Was? Das habe ich noch gar nicht gehört.
Weil die gesagt haben, er wäre nicht gut genug und den in der Jugend dann weggeschickt haben. Meine ich, wäre die Geschichte.
Oh, krass, okay. Okay, ja, das ist auch eine geile Story, muss ich sagen.
Also ich habe nochmal nachgeguckt nebenbei. Ich finde jetzt keine Nummern, aber Cannavali hat gesagt, wenn die Spieler gehen, werden die zu einem großen Verein gehen und dementsprechend erwarten wir große Summen.
Ja, okay.
Das ist dann so das Zitat.
Ja. Gut, man muss sagen, wenn wir jetzt zum Beispiel uns Ahmed Traore anschauen, ne, ist auch 22 Jahre jung, auch beidfüßig, offensives Mittelfeld, hat jetzt in dieser Saison in 26 Spielen 11 Scorer gelandet und man muss aber sagen, dass er jetzt in der Rückrunde erst richtig explodiert ist. Und dementsprechend ist das Ganze noch höher zu bewerten. Und da hat Sassuolo ja schon alleine an den FC Empoli 16 Millionen Euro Ablöse bezahlt. Das heißt, willst du den holen, dann kannst du mindestens mal 2 rechnen. Mindestens.
Ja, da gibt's auch, das habe ich auch gelesen, weil dass Neapel ein 16 Millionen Angebot mal trocken hingelegt hat. für den Trauring.
Boah, das ist schon frech. Das ist so frech, dieses Angebot, ne? Was soll das? Also warum sollte Sassuolo das machen? Was ist denn los? Was ist denn los mit eurem Präsidenten, Alter?
Aber ich find die Idee gut. Kann ja vielleicht funktionieren. Vielleicht nimmt das ja an. Mal gucken.
Oh Gott, Alter. Das ist echt so eine Frechheit. So, ja, kein Problem. Wir verkaufen ihn an euch weiter, ohne Gewinn zu machen. Das ist eine super Idee, Herr De Laurentiis. Ey, unfassbar, der Kerl. Ist so dreist, ne? Mhm. Hammer, Alter.
Da musste ich aber nur grinsen, das ist so typisch gewesen. Wenn es das Angebot gegeben hat, wissen wir ja nicht hundertprozentig, aber...
Alter, mach mich wirklich fertig. Der macht mich wirklich fertig, der De Laurentiis, ey. Ich würde so auf den Mond stehen. Ich würde mit dem gar nicht mehr verhandeln. Wenn ich Vereinspräsident bin, der wird anrufen, ich sehe auf dem Display, De Laurentiis, will ich direkt wegdrücken. Der wird mich nicht mehr an die Strippe kriegen, der Typ. So dreist, wie der ist. Weil willst du einen Spieler von ihm... ist er genauso dreist.
Ja, ja.
Und wenn er einen von dir will, ist er aber auch dreist. So, das wäre für mich Zeitverschwendung, mich mit dem zu unterhalten. Aber ja, er kriegt es ja immer wieder trotzdem, einen guten Spieler zu holen für euch, ne?
Ja, irgendwas. Da gibt es andere Leute wahrscheinlich, die dann mehr Geduld haben und ein bisschen ruhiger sind, die das Ganze wahrscheinlich dann übernehmen.
Lassen Sie uns Opfer nennen. Nicht andere Leute, sondern andere Opfer, die ihn noch nicht gut genug kennen, sag ich mal. Ja. Die dann so aus der Not heraus sagen, ja, hier, geh, nerv mich jetzt nicht. So. Okay, also, wir sind, glaube ich, mit Sassuolo fertig, haben da auch so ein bisschen mal gezeigt, wer da interessant werden wird für die Top-Clubs im Sommer. Und ja, dann lass uns mal sagen wir mal nach einer kurzen Pause dem Abstiegskampf zuwenden, weil der ist ja auch mehr als spannend. Liebe Tifosi, ihr hört uns gleich nach einer kurzen Pause bei Calciamo Noi, der Serie Talk von Sportpodcast.de. So, liebe Tifosi, das sind wir bei Calciamo Noi, der Serie Talk auf mein Sportpodcast.de und wir widmen uns jetzt, wie versprochen, dem Abstiegskampf. Und ja, aktuell auf den Abstiegsplätzen mit Achte mal, wo sieht man denn hier, ab wo man absteckt? Was ist der 17. Platz? Ja, ne?
18, 19, 20.
Okay, also auf Platz 18 haben wir den FC Genua mit 22 Punkten aus 32 Spielen. Auf dem vorletzten Platz haben wir den FC Venezia, der krass abgestürzt ist, wo wir eigentlich überrascht waren, wie gut sie sich gehalten haben im Mittelfeld der Liga, und ja, dann kam irgendwann der Absturz und man ist nur noch auf Platz 19, auch mit 22 Punkten wie Genua, aber man hat noch ein Spiel weniger. Aber man muss auch sagen, Venezia, das mit Abstand schwächste Team in der Rückrunde, also in der Rückrundentabelle sind sie auf dem letzten Platz, und ja, dann letzter Salernitana, mit 16 Punkten schon.
Zwei Spiele weniger.
Ah, stimmt, du hast recht, die haben zwei Spiele weniger.
Und das Nachholspiel von Venezia, das hat es richtig in sich. Es ist gegen Salernitana.
Ah, okay. Schau an. Also okay, wollen wir Salernitana noch nicht ganz abschreiben?
Nein, noch nicht ganz, ja.
Ja, das ist interessant. Genau, und dann haben wir halt noch in Reichweite, 3 Punkte vor dem FC Genua, haben wir US Cagliari, die sich ja nochmal gefangen haben, nachdem die wirklich sehr schwach gestartet sind in die Saison. Momentan auf einem Nicht-Abstiegsplatz. Und dann 4 Punkte weiter vorne, Sampdoria Genua. Ich denke mal unwahrscheinlich, zumal sie auch ein Spiel weniger haben, dass die da unten noch rein rutschen. Die größte Überraschung mit Sicherheit Spezia, die sogar 33 Punkte haben, mittlerweile schon 11 Punkte Vorsprung auf den Abstiegsplatz. Also ich denke mal, die haben es geschafft. Ja,
das würde ich auch sagen, ja.
Ja, Empoli genauso als Aufsteiger. Ich denke mal, das Ganze wird dann ausgetragen zwischen Cagliari, Genua, Venezia und Salernitana, wer da am Ende absteigt.
Ja, aber ich würd wirklich Sampdoria noch nicht ganz rausrechnen. Weil, also ich habe jetzt, wie gesagt, bei allen schon vorher aufs Restprogramm geguckt, und Sampdoria spielt noch gegen Salernitana, dann Hellas und dann kommt Genua. Oder dann, ja doch, dann kommt Genua, sie treffen sich in ihrer gemeinsamen Arena Und das könnte halt schon, ne, wenn du das verlierst, puh, dann kommen nur Lazio, Fiorentina und Inter. Also hinten raus könnte es nochmal heftig werden.
Hm. Und ja, und ich finde, Cagliari ist eigentlich gar nicht schlecht in der Rückrunde. Ich finde, die spielen eigentlich, auch wenn die jetzt so tief da unten drin hängen, spielen die eigentlich einen guten Stiefel. Ich rufe mir jetzt mal die Rückrundentabelle auf, dann vergleichen wir die vier mal ein bisschen. Wir haben Cagliari auf Platz 12 in der Rückrundentabelle. Wir haben den, das ist auch interessant, den FC Genua auf Platz 15, Sampdoria auf Platz 16, Salernitana auf Platz 17 und Venezia auf Platz 20. Also Venezia hat in der Rückrunde nur 5 Punkte geholt. Wow. 5 Punkte aus 12 Spielen.
Das sind nicht viele.
Das ist krass, ne?
Ja. Das ist, die haben auch gefühlt immer irgendwie so ein bisschen Pech, muss ich. Ich weiß nicht, ob es dann, wenn man so oft Pech hat, dass es dann ganz hart fehlende Klasse ist. Aber jetzt auch am Wochenende, so gefühlt in der letzten Aktion, haben die dann nochmal das 2-1 von Udine bekommen. Mhm. Und wenn ich jetzt aufs Restprogramm gucke, gegen Florenz, Atalanta Bergamo, dann kommt immerhin Salernitana, Juve, Bologna, Roma und dann noch Cagliari. Das wird schon sehr, sehr schwer, glaube ich.
Also ich glaube, Venezia und Salernitana, von den beiden können wir uns verabschieden, aber, also das ist meine persönliche Meinung, ich glaube aber zwischen Cagliari und Genua, das kann nochmal richtig spannend werden.
Die spielen auch nochmal direkt gegeneinander.
Oh, okay.
Die spielen den übernächsten Spieltag. Also für Genua geht's gegen Milan und dann Cagliari, Sampdoria, Juve, Napoli, Bologna. Also da sind schon viele 6-Punkte-Spiele dabei. Die spielen häufig gegeneinander. Und auch Cagliari spielt noch gegen Genua, Salernitana, Venezia. Mhm. Also nur die spielen alle noch gegeneinander unten.
Interessant.
Da kann sich noch wirklich jemand da freischaufeln.
Ja. Was ist deine Prognose? Was denkst du? Also du hast ja gesagt, du denkst, Sampdoria rutscht da auch noch rein. Also für dich dann die beiden Genua-Clubs plus Cagliari. Was denkst du, wer macht's am Ende? Oder wer steigt ab am Ende von dem Gewinn?
Wen nehme ich denn? Ich glaube, es wird der CFC. Leider, muss ich sagen.
Ich glaube auch, ja. Ist halt schade, ne? Weil dieser wie heißt der nochmal? Alexander
Blessin.
Blessin, der macht wirklich einen tollen Job da. Mhm. Aber ich glaube, es ist einfach.
Ist ja auch eine coole Mannschaft. Also
ja,
Es sind ja jetzt nicht mehr so altgediente, sondern wirklich junge Spieler, wo man sagen kann, denen gibt man Zeit, Entwicklung. Mhm. Also es ist schon ein sehr spannender Ansatz. Tolle Fans, ein geiles Derby jedes Jahr, zweimal.
Ja.
Aber ja, ich weiß es nicht. Wie gesagt, die direkten Duelle werden es wahrscheinlich letztendlich entscheiden, aber ich sehe auch eher, dass da nichts mehr passiert und die letzten drei auch nach 38 Spielen sein werden.
Ja.
Oder befürchte ich fast.
Ich stelle vor, am Ende steigt Salernitana, Genua und Cagliari ab und Venedig rettet sich noch ins Ziel. Kann ja auch sein. Weißt du
kann
nicht.
Auch sein, ja, ist noch alles drin.
Ja. Also, auch wenn die jetzt so schlecht sind, es ist alles möglich. Also, wie ihr seht, liebe Tifosi, dieser Abstiegskampf hat es wirklich in sich generell. Die Serie A ist so spannend wie nie, hinten wie vorne. Es kann nur jeder Meister werden. Was würdest du sagen?
Ich würde sagen, beste Werbung für eine Liga fast. Jeder kann jeden schlagen, würde ich fast behaupten.
Ja. Würde ich unterschreiben. Ne? Salernitana hat Milan geschlagen. Also der Letzte hat den Ersten geschlagen. Oder war es ein Unentschieden? Ich will jetzt nichts Falsches sagen.
Puh.
Oh mein Gott. Ich sag nichts Falsches.
Es war ein Unentschieden.
War es ein Unentschieden, genau.
Also das Letzte war ein 2-2.
Ah, da war es das 2-2. Okay, genau. Ja. Also, ne? Von daher sagt das schon viel über diese Liga aus. Und von daher, das ist eine mega spannende Saison dieses Jahr. Und ich bin am Ende wirklich gespannt, wer die Meisterschaft holt und wer am Ende absteckt. Und wir können Italien wenigstens behaupten, wir haben eine spannende Liga. Wenn wir uns die anderen Ligen anschauen, das ist meistens schon gegessen, wer da vorne Meister wird. Ne?
Ja.
Genau, alles klar. Ja, lieber Paul, vielen Dank, dass du wieder hier mit mir einen schönen Podcast aufgenommen hast, wir uns dem Ganzen gewidmet haben, ein bisschen rumphilosophiert haben über die höchste italienische Spielklasse und ja, ich würde dir und dem SSC Neapel gerne Glück wünschen, aber kann ich halt nicht machen.
Kannst du nicht mit dir vereinbaren?
Nee, kann ich nicht. Aber ich mag dich, du bist ein feiner Kerl. Machen wir es so, okay?
Ja.
Ich wünsche dir das Beste in deinem Leben, aber halt nicht im Fußball.
Ja, aber ich kann jetzt einen schönen Mittelpunkt zwischen uns beiden finden.
Okay, okay.
Wenn ich sagen würde, dass Milan und Napoli, wenn eine der beiden Mannschaften den Scudetto gewinnt, wäre es angesichts der Umstände, die beide Vereine in der Saison hatten, ein größerer Gewinn als Inter. Weil beide Mannschaften mehr Widerstände hatten, die Saison. Mhm. Sei es Verletzungen, sei es Ausfälle, sowas.
Ja. Nee, da hast du schon recht. Also, wenn ich es jetzt jemandem gönnen müsste, dann wäre es natürlich den Neapolitanern, weil ihr natürlich jetzt auch rein finanziell gesehen von den ersten, also Viertplatzierten, habt ihr natürlich am schwersten finanziell, muss man ganz klar sagen. Und deswegen ist es auch für den Süden, denke ich mal, in Italien, ist das ein Feiertag, wenn Neapel die Meisterschaft holt. Das darf man halt auch nicht vergessen. Ich habe Familie im Süden, auch wenn die Inter- und Juve-Fans sind. Das klammern wir jetzt einfach mal aus. Aber der restliche Süden wird sich bestimmt freuen darüber, wenn Neapel dann den Scudetto holt. Genau. Dann schauen wir mal, ob es eine Robin Hood-Saison wird, ja, oder ob es dann der reiche Norden am Ende des Tages macht.
Jo, ja, war ein cooler Podcast.
Ja,
ja, haben wir.
Was?
Haben wir doch noch gut gewuppt.
Ja, denke ich auch, denke ich mal auch. Ne? Ohne den René, der sich ein bisschen ausruhen kann und seine körperlichen Wunden heilen konnte, denke ich mal, haben wir das auch ganz gut gemacht. Liebe Tifosi, ja, wir hoffen, ihr hattet Spaß gehabt und ja, passt gut auf euch auf, bleibt gesund und ja, wir hören uns dann beim nächsten Mal. Alla prossima, ci sentiamo und ciao.
Ciao. Ja.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutz und Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.
Calcio Siamo Noi, der Serie A-Talk auf meinsportpodcast.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.